Hey, ganz herzlich willkommen auch dir daheim, die online mitschauen. Heute haben wir halt die ganz grosse Leinwand und die ganz grosse Perspektive. Wenn wir keine Kamerafrau, keine Kameramann haben, keine Cutter haben, dann machen wir heute alles automatisch. Aber gleich herzlich willkommen und dir auch, ganz schön, seid ihr alle zusammen da. Was für ein krasses Testimony euch beiden. Es ist berührend, wirklich berührend zu sehen, wie ihr durchgehabt habt bis ganz zum Schluss und nicht aufgehört habt. Wir sind alle dran in dieser Serie Routen, wo es um Beziehungen geht. Und heute Morgen werde ich darüber reden, nicht nur wie steigst du in eine Beziehung ein, sondern für alle die, die geheiratet sind, wie behalte ich eine Beziehung lebendig? Wer von euch ist geheiratet? Hand auf. Doch einige von euch. Genau, also es ist für alle denkt, für die auch noch heiraten wollen, für die natürlich auch. Zum Anfang ist es immer so, es braucht ein zwei Menschen, eine Frau und ein Mann. Und dann hat ein Mann eines Tages eine super Tat gemacht, ein Wunder, ich weiß nicht genau was. Auf jeden Fall kommt der Fee zu ihm und sagt, hey, du hast super gemacht, du hast einen Wunsch frei. Und dann sagt er, ich bin Schweizer, ich liebe Afrika und ich liebe Rollerblade. Könntest du mir so einen Ball machen, weißt, über Sizilien? Korsika, also Sardinien, Korsika, Sardinien, Sizilien, bis auf Afrika, aber an so einer Old, so einer Rollerbladerbahn, bis der Tabe. Und dann sagt Fred, bist du wahnsinnig. Unmöglich. Stell dir mal vor. Also schon mal bis Korsen, da Filler haben, also das geht gar nicht. Hast du nicht einen anderen Wunsch? Und dann sagt er, ich hätte auch noch einen. Ich starte eine neue Beziehung und kannst du mir die Psyche von der Frau erklären? Dann sagt Fred, hättest du die Rollerbladebahn 2 oder lieber 4-spurig? Genau, also das heisst, wenn zwei Personen zusammenkommen, es ist immer ein bisschen kompliziert, ist nicht ganz so einfach, aber wir leben in einer Welt, in der komplizierter geworden ist, Beziehungen zu finden und Beziehungen auszuleben. Und wenn du bewusst sagst, hey, ich möchte meine Beziehung auf biblischen Grundlagen aufbauen, ja, wer findest denn du, der das auch möchte? Und nicht dieser Gesellschaft, dieser Kultur, dieser Welt, sag jetzt wirklich mal bewusst verfallen ist und einfach irgendein Leben lebt. Und es ist kompliziert geworden, eine Beziehung anzufangen, in all diesen Herausforderungen, wo die heutigen Jungen dran sind. Und wenn du noch keine Beziehung hast, kann dir ein paar fromme Anmachsprüche bringen. Das ist eine Katastrophe, aber du wirst es selber hören. Zum Beispiel, du kommst in eine Small Group und du sagst, oh, es ist so heiß hier drinnen. Oder ist der Heilige Geist, der in dir brennt? Du denkst, nein, schlimm, gell? Oder du siehst beim Lobpreis jemanden, der keinen Ehering anhat und du gehst auf die Frau oder auf diesen Typ her und sagst, hey, du musst ein Bibelvers sein, denn ich möchte gerne auswendig lernen. Hey, nein. Oder du sagst, hey, dein Name muss Glauben sein. Denn du bist die Substanz von all dessen, was ich mir erhofft habe. Nein, nein. Also gut, schlimm. Aber wir merken, unsere Kultur verändert sich. Wir bauen unsere Ehen, unsere Beziehungen vielleicht nicht mehr einfach auf biblischen Grundlagen auf. Das zeigt sich auch in ganz vielen Statistiken. Wir wissen, 50% von allen Ehen werden in den ersten 7 Jahren wieder geschieden. Und es werden weniger Ehen vollzogen, also auf dem Standesamt, in der Kirche sowieso, als noch vor ein paar Jahren. Das Heiratsalter ist im Schnitt 1922, steht Bundesamt für Statistik, ist von 32,5 Jahren bei den Männern auf 30,4 Jahre bei den Frauen angestiegen. Also erst, wenn du 32 bist als Mann heiratest oder wenn du Frau bist, erst mit 30. Es wird immer alles später. Und wenn wir die fragen, warum ist das so, sagen sie, ja, Dates sind so anstrengend geworden. Wenn ich jemanden date, für eine Online-Plattform, und ich gehe dorthin, fühlt es sich an wie ein Vorstellungsgespräch. Ich muss alles auspacken, wo ich bin, was ich mache. Und 77% der Millennials, also die, die im Jahrgang 2000 und etwas haben, noch ein bisschen vorher auch, die sagen, ich will eh nicht mehr heiraten. Also das heisst, wie findest denn du jemanden, wo noch nach biblischen Grundsätzen und Werten heiraten will. Und du merkst irgendwie, etwas ist da auf der Schiefbahn rausgeflogen und der Ansatz, der uns die Welt gibt, der uns die Gesellschaft gibt, ist eigentlich der falsche, wenn wir die Zahlen alle anschauen. Das verhält nicht. Also was für Härte. Und darum möchte ich mit euch einsteigen in die Geschichte von Boas, wie er die Ruth datet hat. Und das hilft uns, glaube ich, so gewisse Sachen zu erkennen, die für uns, ob du jetzt in der Ehe drin bist oder erst reinkommst, ganz wesentlich sind. Und ich habe aufgeschrieben, wenn du das machst oder wenn du das tust, was die Menschen tun, wirst du bekommen, was die meisten Menschen bekommen. Also wenn du mit dem Fluss schwimmst, wenn du genau das machst, was die Welt, was die Gesellschaft sagt, was die Kultur sagt, wirst du es bekommen, was die Kultur macht. Und wenn wir einsteigen in die Message, dann, wenn du letzten Sonntag nicht bist da warst, ist es so, dass Naomi und der Der Mann von der Naomi. der Mann von der Naomi. Die sind zusammen von Bethlehem auf Moab gegangen, weil es eben eine Hungersnot hat gegeben. Und dort haben sie ihre zwei Söhne mitgenommen und die haben dort moabitische Frauen geheiratet. Und die Söhne sind auch gestorben und der Mann von der Naomi ist auch gestorben. Und Naomi hat sich entschieden, ich gehe zurück nach 10 Jahren wieder zurück nach Bethlehem, wo die Hungersnot drin war. Und sie hatte noch die zwei Schwiegertöchter gehabt, Orpa und eben Ruth. Und Orpa hat gesagt, ich bleibe in Moab, ich will hier bleiben, das ist ja mein Volk. Und Ruth hat gesagt, nein, Naomi, ich als die Schwiegertochter, ich komme mit dir mit nach Bethlehem. Und sie hat ganz etwas Krasses gesagt, in Ruth 1,16, ist so das Krasse, wo Ruth ihrer Schwiegermutter, der Naomi, verspricht. Bestehe nicht darauf, dass ich dich verlasse, sagt sie. Ich will mich nicht von dir trennen. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich auch sterben und begraben werden. Nur der Tod kann mich von dir trennen. Also Ruth, eine Moabiterin, die an einen anderen Gott geglaubt hat, in einer anderen Kultur aufgewachsen ist, macht jetzt einen Change und sagt, ich mache bewusst einen Change. Ich bin nicht mit der alten Kultur, ich trete in die neue Kultur, in eine göttliche Kultur. Und wenn du die Gesellschaft nicht das machen willst, was die Gesellschaft macht, was unsere Kultur macht, dann musst du wie Ruth sagen, hey, ich mache einen Kulturchange. Ich gehe am Ort her, wo Gott regiert. Ich nehme biblische Werte an, auch wenn ich das früher nicht gemacht habe. Ich mache sie. Das ist mal der erste Schritt. Wenn du sagst, ich möchte meine Ehe oder meine Beziehung auf biblischen Grundlagen aufbauen, musst du von der Gesellschaft, was die Gesellschaft dir sagt, was gut ist, einen Schritt rausgehen und sagen, ich entscheide mich für göttliche Werte, für eine biblische Grundlage. Das hat Ruth gemacht. So fängt es an. Und dann sind sie eben zurückgegangen. Kapitel 1 ist abgeschlossen. Kapitel 2 fängt es so an, Ruth 2,1. In Bethlehem wohnte ein Mann namens Boas, der aus derselben Sippe stammte wie Naomis verstorbener Mann, Elimelech. Ah. Boas war wohlhabend und einflussreich. In der Übersetzung sagt er, er war stark. Also haben wir zum Beispiel einen Mann, der einflussreich ist, der stark ist, der Charakter zeigt und wo einfach seine Grundlagen, die er hat, auf biblischen Werten aufbaut. Sein ganzes Leben steht auf biblischen Werten, das sehen wir jetzt gerade. Dann steht weiter, was Ruth gemacht hat. Ruth 2,2, eines Tages sagte Ruth zu ihrer Schwiegermutter, ich möchte auf die Felder gehen und dort die Ehren auflesen, die von den Erntearbeitern nicht mitgenommen wurden. Irgendjemand wird es mir sicher erlauben. Ja, okay, sagt Naomi, gang nur. Das ist sehr interessant. Damals war das jüdische Kultur, dass Gott im 3. Mose 19, Vers 9 bis 10 gesagt hat, ich möchte die Armen, die Witwen, ich möchte die versorgen. Wie mache ich das? Wenn dir durch die Erntefeld durchgeht, nehmt nicht alle Ähren mit. Lasst bewusst Ähren liegen, dass die Armen, die Obdachlosen, die Witwen, dass die hinten nachher kommen können und die Ähren auflesen. Also man kann sagen, das war so Gassenküche von Gott oder irgendwie die Suppenküche oder die Essensausgabe, die Gott gesagt hat, ich versorge euch. Obwohl ihr nicht das habt, was euch vielleicht zusteht oder was auch immer. Auf jeden Fall hat das Ruth gewusst, dass das im Judentum so gemacht wird. Darum ist sie gegangen auf das Feld. Und dann lesen wir weiter, Ruth 2,3, auf einem der Felder ging Ruth hinter den Erntearbeitern her und sammelte die Ehren auf, die sie liegen ließen. Sie wusste nicht, dass gerade dieses Feld Boas aus der Sippe von Elimelech gehörte. Sie hat nicht gewusst, wir kommen dann auch noch, dass es da gewisse Sippenhaftigkeit und so weiter und so fort. Und jetzt geht sie also auf das Feld und liest die Ehren auf. Meine Ruth ist ja Witwe, ihr Mann, also der Sohn von der Naomi, ist ja gestorben. Also sie ist Witwe, sie hat nichts anderes Möglichkeit, als die Ehre aufzulesen. Und sie arbeitet mega verantwortungsbewusst. Und witzig ist auch noch, dass Naomi, bevor sie nach Bethlehem gegangen ist, gesagt hat und gebetet hat für Orpa, ihre Schwiegertochter und die andere Schwiegertochter, Naomi, und gesagt, geht doch zurück, ich bete für euch, dass ihr den richtigen Ehepartner werdet finden. Das hat Naomi gemacht. Und interessanterweise habe ich mir überlegt, habe ich dann auch schon gebetet, dass meine Kinder den richtigen Ehepartner bekommen. Und ja, wir haben schon gebetet, Andrea und ich, für unsere Kinder, aber ich denke, noch viel zu wenig. Hast du schon mal gebetet, dass deine Kinder den richtigen Ehepartner bekommen? Bist du schon mal zusammengestanden als Ehepaar und hast gesagt, hey, komm, jetzt beten wir, dass unsere Töchter oder unsere Söhne die richtigen Partner bekommen. Ich glaube, es ist mega wichtig, weil Gott erhört Gebet. Gott hat auch das Gebet von der Naomi erhört. Darum ist die Ruth schlussendlich beim Boas gelandet. Ich glaube, Gott erhört die Gebet und es ist, glaube ich, mega wichtig, dass wir als Eltern regelmässig, intensiv für unsere Kinder beten. Das lehre ich hier von der Naomi. Jetzt, was macht der Boas? Der stark, weise, gewaltige Boas. Ruth 2,4. Als Boas nun von Bethlehem zu seinen Arbeitern aufs Feld kam, begrüßte er sie. Der Herr sei mit euch. Sie antworteten, der Herr segne dich. Krass. Kommst du in dein Geschäft, wenn du Chef bist und sagst, hey Freunde, der Herr ist mit euch. Schon mal deine Mitarbeiter so begrüßt. Der Herr ist mit euch. Amen. Ha. Mach das mal. Und schau, wie die Leute reagieren. Und der Boas, der muss einer sein, der gesagt hat, Gott ist mir das Wichtigste. Er begrüßt seine Mitarbeiter mit einem göttlichen Segen oder mit einem göttlichen Zuruf. Der Herr segne dich. Sagen sie nachher zurück. Also irgendwie wissen seine Mitarbeiter, das ist ein Gesegneter von Gott, das ist ein Mann Gottes. Sie wissen das. Er strahlt das aus. Er macht das einfach so. Das Erste, was er eben redet, ist, der Herr sei mit euch. Wenn du in eine Beziehung eingehst, was ist das Erste, was du mit den Leuten redest? Geht es um deine Hobby? Geht es um deine Beziehungen? Um was geht es eigentlich? Oder ist der Glaube dir so wichtig, dass du das von Anfang an, wenn du jemanden datest, Gott ins Feld führst? Mir ist der Glaube an Jesus wichtig, mir ist das Eisen wichtig, mir ist die Kirche wichtig. Ich möchte das an eure oberste Stelle setzen. Sagst du das? Weil wenn du das nicht sagst, behaupte ich, jetzt tritt dir vielleicht auf die Füße, gell? Es ist dir nicht so wichtig. Sonst würde es nämlich von Anfang an sagen, der Boas, der Herr ist mit euch. Das ist das Erste, was er sagt. Also wenn du nicht über den Glauben redest, von Anfang an, behaupte mal, ist es peinlich oder es ist dir nicht wichtig oder du denkst, ja, vielleicht ist es ein bisschen abschreckend, wenn ich gerade da mit dem Glauben hineinkomme. Ich muss doch zuerst mal ein bisschen auf die Stand schauen und ein bisschen abtesten und so weiter und so fort. Ich sage dir, ja, wenn du das machst, hast du schon verloren. Ich rate dir, wenn du eine Beziehung auf biblischer Grundlage aufbauen willst, fang mit dem Wichtigsten an, was dir wichtig ist. Und wenn es nicht der Glauben ist, jetzt siehst du, bist du ein bisschen extrem. Also bist du jetzt schon ein bisschen extrem. Also musst du nicht immer mit der Tür ins Haus einfallen, oder? Und dann sage ich, ja, warum aber nicht? Der Boas macht es. Der Boas sagt ganz klar, der Herr sei mit euch. Das Wichtigste sagt er zuerst. Und dann sieht plötzlich der Boas die Frau. Ruth 2,5. Boas erkundigte sich bei dem Mann, der die Arbeiter beaufsichtigte, zu wem gehört diese junge Frau da? Ich meine, also wenn wir mal heute Online-Dating anschauen, also Ruth hat nicht das beste Profil gehabt, wenn sie ehrlich war. Also Ruth, wenn sie ehrlich war, hat sie müssen einschreiben, ich bin verwitwet, ich bin eine Moabiterin, ich habe mein Leben lang an einen anderen Gott geglaubt, an Gott, der Menschenopfer gefordert hat, Kinderopfer gefordert hat. Ich war an einem Ort, wo Gott sicher nicht gelebt hat. Ich musste flüchten, ich bin jetzt hier, da habe ich die Schwiegermutter noch im Schlepptau. Also ich glaube, also die Ruth hat nicht die besten Voraussetzungen gehabt, für im Online-Dating zu performen. Wirklich nicht. Und trotzdem ist sie aufgefallen. Und die Frage ist, warum ist sie denn so aufgefallen? Wir lesen weiter, 2,6. Sie ist eine Moabiterin, die mit Naomi aus Moab zurückgekehrt ist, erwiderte der Mann. Sie hat mich gefragt, ob sie dort, wo deine Männer schon waren, die liegen gebliebenen Ehren auflesen darf. Seit dem frühen Morgen ist sie bereits da und hat sich noch kaum in den Schatten gesetzt. Krass. Also der Arbeiter gibt einem Boas ganz viele Informationen. Also er gibt ihre Informationen, wer die Frau ist, aufgrund von dem, was er sieht. Er sagt, er hat gesehen, dass sie Gott gegenüber treu ist. Sie ist nämlich mit der Naomi zurückgekommen. Dass sie ihrer Familie gegenüber loyal ist. Ich bleibe bei dir, egal was kommt, bis uns der Tod scheidet. Dass sie hart arbeitet, seit dem Morgen früh, ist sie dran und arbeitet hart. Und dass sie Gott moralisch ehrt. Was heisst das, moralisch ehren? Wenn du damals eine Witwe warst und du warst nicht in einer Sippe, die dich versorgt hat, dann bist du in der Gesellschaft ausgestoßen gewesen. Du hast keinen Job bekommen, du hast es mega schwierig gehabt. Das heisst, ganz viele Witwen damals sind in Prostitution abgerutscht, weil sie von irgendetwas ja leben mussten. Und der Ruth hätte es ja können. Sie hätte müssen für Naomi, ihre Schwiegermutter, sorgen. Aber sie hat gesagt, nein, ich mache es nicht. Ich gebe meinen Körper nicht einfach so her, sondern ich versuche, hart zu arbeiten, am Morgen früh aufzustehen und den Gott, den ich jetzt den Wechsel gemacht habe, von Moab nach Bethlehem, ins Ehren mit allem, was ich habe, und ich gehe keine Kompromisse ein. Das lernen wir von der Ruth, in diesem kurzen Bibelvers. Und dann, wie reagiert der Boas auf das? Da sagt der Boas zu Ruth, ich mache dir einen Vorschlag. Du brauchst nicht auf ein anderes Feld zum Ehrenlesen zu gehen. Bleib hier bei meinen Mägden, die Garben binden. Und dann sagt er sogar, ich lade dich ein, im nächsten Vers, wenn du Durst hast, kannst du dort hergehen, trinken holen, es ist für dich gratis und so weiter. Und seine Erntearbeiter sagt er sogar, lädt mehr für die Ruth am Boden zurück, als es nötig ist. Ich will sie versorgen mit allem, was sie braucht. Und wir lesen dann weiter in der Geschichte, und er hat das so krass versorgt, der Boas, dass in seinem einen Tag die Ration für 2 Wochen er konnte zusammensammeln. Also er hat es wirklich versorgt und ist für sie da gewesen. Und ich glaube, Gott hat dem Boas aufgezeigt, wer die Route ist. Dass es sich lohnt, in die zu investieren. Dass es sich lohnt, sie zu versorgen, zu ihr zu stehen. Und was können wir jetzt machen, wenn du schon in der Ehe inne bist? Was lernen wir aus dem? Ich glaube, was der Boas gemacht hat, das können mehr Männer und mehr Frauen lernen. Erstens, er ehrt sie. Der Boas ehrt die Ruth. In dem, dass er sagt, hey, ich mache, es steht sogar in der Bibel so, er tut seine Mitarbeiter anweisen, dass sie sie nicht so belästigen. Dass sie so das Korn aufnehmen. Dass sie nicht so sie irgendwie betatschen oder was auch immer. Er ehrt sie und sagt, ich lasse mehr zurück, als nötig wäre. Er beschützt sie. Er sorgt sich um sie und er betet für sie. Das klingt altmodisch, ich weiss. Aber das ist ein anderer Ansatz, als die Welt uns gibt. Frauen und Männer, ich glaube, ich bin tiefst davon überzeugt, wenn wir einander in der Ehe oder schon vorher, bevor wir anfangen, wenn wir einander ehren, wenn wir aufeinander aufpassen, wenn wir füreinander sorgen, wenn wir füreinander beten, dann ist es ein anderer Ansatz, als die Welt uns sagt. Und dieser Ansatz, glaube ich, ganz fest, der wird gesegnet sein. Weil Gott der ist, der wie der Boas in unserem Leben ist. Er sorgt sich um uns, er ehrt uns, er steht für uns ein. Ich glaube, wir müssen wieder zurückkommen und sagen, hey, was gilt wirklich? Was ist in Gottes Augen das, was zählt? Und ich merke selber, ich mache das in meiner Ehe zu wenig. Dann hat jemand gehört, hey, der hat den Husten. Jemand hat mir heute Morgen gesagt, wow, das klingt sexy. Ja, gut. Schon, ja. Aber wenn Andrea neben dir jetzt Nacht im Ehebett liegt und der Toren voll hustet, dann ist es nicht so sexy. Und was mache ich dann? Stehe ich auf und sage, Andrea, kann ich etwas machen für dich? Kann ich dir einen Tee machen? Kann ich für dich beten? Was kann ich tun für dich? Und ich habe schon gefragt. Sie sagt, ja, du kannst nicht viel helfen. Lass mich einfach schlafen. Ja, mache ich ja. Wenn du mich lernst, kannst schlafen. Also, und dann steht sie jetzt Nacht auf und sagt, ich möchte Ehre klösen in dem, dass ich rausgehe husten. Und ich denke, wenn sie rausgeht, denke ich, leck mir, hey, hustet die. Und wenn ich dann aufstehe und sage, mir tut es so leid, was du musst erleben, mir tut es so leid, dass es dir nicht so gut geht, dann ehrt es sie, dann sorge ich mich um sie. Und das, liebe Frauen, wie Männer, machen wir einfach zu wenig. Wir machen es zu wenig. Wir nehmen vieles, was in der Ehe schon läuft, ist als schauen wir es selbstverständlich an. Es ist einfach, wie es ist. Aber ich glaube, wenn wir das wieder zurückkommen, zu dem Ansatz, wo uns der Boas und die Ruth hier vormachen, dann wird unsere Ehe anders aussehen. Und wenn ich dann zurückkomme und sage, ja, ich kann mir und will mir mehr Mühe geben. Es ist ein Bewusstsein machen, wie leben wir unsere Ehe? Funktioniert unsere Liebe noch? Haben wir noch Feuer im Ofen? Oder ist es so langsam ein glimmender Docht, wo vielleicht sogar Gefahr läuft, zu löschen? Du und ich, wir haben es in der Hand. Wir können darum Gott beten, dass unsere Ehe neu segnet, unsere Kinder segnet. Wenn wir das machen, dass wir die Gesellschaft so können positiv beeinflussen können, mit unserem Leben, mit unserem Lifestyle, mit unseren Ehen, mit unseren Familien, dass es wirklich einen Unterschied macht. Und vielleicht sagst du heute Morgen, ja, ich habe es versucht, bei mir ist es die Hose. Ja, Naomi und Ruth, die haben einen Neuanfang gemacht. Sie sind aus Moab raus und sind nach Bethlehem gegangen. Bethlehem heisst ja, Haus des Brots. Und Jesus sagt, ich bin das Brot vom Leben. Wenn du sagst, ja, ich habe es versucht, ich bin gescheitert. Es hat jeder immer wieder eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte Chance bekommen. Mach nicht, dass deine Vergangenheit deine Zukunft bestimmt. Sondern du kannst den Entscheid treffen, wie traut und sagt, ich folge dem Gott nachher. Viele Fehler habe ich gemacht. Ich fange ein neues Kapitel an. Ich fange einen Neufang an, wie das Traut auch gemacht hat. Lass uns zusammen aufstehen, zusammen beten. Und vielleicht brauchst du ein Wunder in deinem Leben. In deiner Ehe, in deiner Beziehung. Dann werden wir miteinander einen super Song singen, Adi. God of Miracles, dann brauch den Song aus deinem Gebet und schrei zu ihm und sagst, Jesus, in meiner Beziehung funktioniert noch das nicht und das nicht und das nicht. Und das ist im Fall normal, gell? Dann André und ich, wie viele andere, alle von euch, wir führen keine perfekte Ehe. Wirklich nicht. Aber ich lasse Gott immer wieder ein. Mach ein Wunder. Hilf uns, das Beste zu machen. Und ich bete jetzt mit euch und dann steigen wir gerade in den Song ein und vielleicht brauchst du ein Wunder. Dann sagst Gott in diesem Song, ich brauche ein Wunder dort. Und brauch den Song aus deinem Gebet. Danke, Jesus, dass du mit uns unterwegs bist, in all unseren Beziehungen, ob wir schon drinnen sind oder ob wir schon noch nicht drinnen sind oder schon drinnen waren. Jesus, ich danke dir, dass du unsere Seins, wo wir drinnen sind, uns begegnen willst. Du hast uns nicht abgestempelt, du hast uns nicht gesagt, das ist jetzt halb vorbei und Pech gehabt, was wie wir. Nein. Du bist immer noch da. Und dein Kreuz gilt immer noch für alle Zeiten, egal was es war. Das nehmen wir heute Morgen in Anspruch. Vergib uns dort, wo wir Fehler gemacht haben. Sei das als Mann, sei das als Frau. Sei das als Frau oder als Mann, der noch in Beziehung eingehen will. Dass wir alles schon erlebt haben, Jesus. Ich bitte dich, dass wir sie, wie heute Morgen Andrea schon gesagt hat, ich bringe sie ins Kreuz und ich nehme es nicht mehr mit. Ich lasse es heute Morgen dort. Ich lasse es bei dir. Du bist gestorben für das und eine ist längt. Und danke, Jesus, dass du mich zwischen füllen mit deiner Liebe, mit deiner Fürsorge, mit deiner Gnade, mit deiner Barmherzigkeit. Und danke, Jesus, dass du jetzt hörst, wenn wir schreien zu dir, God of Miracles. Dass wir ein Wunder brauchen in unseren Beziehungen. Irgendwo. Und du wirst das Gebet hören, Jesus. Du wirst beantworten, wie du es Nomi beantwortet hast, dass Ruth den Mann ihres Lebens wird finden. Und nach schwierigen Zeiten. Amen.